Wenn ein Mensch auf den ersten Blick beeindruckt, begabt, stark, erfolgreich, neigen wir dazu, ihm viel Vertrauen zu schenken. Doch Gott sieht tiefer. Die Geschichte von Saul und Samuel zeigt ein Volk, das sich von äußeren Eindrücken leiten lässt, und einen Gott, der uns liebevoll, aber entschieden erzieht. Hinter Sauls Sieg über die Ammoniter und Samuels eindringlichen Worten steht die Frage, wem wir wirklich vertrauen, menschlicher Stärke oder Gottes unsichtbarem Königtum. Gott lenkt die Geschichte, auch durch einen unvollkommenen König. In der Gestalt Sauls verdichtet sich etwas, das durch die ganze Geschichte Israels hindurchgeht, das Verlangen nach einem sichtbaren Halt, der dem Herzen doch nicht wirklich tragen kann. Saul ist groß gewachsen, weckt Vertrauen, kann das Volk sammeln und in den Kampf führen. Als die Ammoniter Jabesh in Gilead bedrohen, kommt der Geist Gottes über ihn, er wird von heiligem Zorn ergriffen und führt Israel zu einem überwältigenden Sieg. Äußerlich ist das die Erfüllung dessen, was Israel wollte, ein König wie die anderen Nationen, stark, erfolgreich, militärisch bewährt. Und doch macht der Text keinen Moment den Eindruck, als ob Gott damit seine ursprüngliche Absicht aufgegeben hätte. Er lässt diesen König zu, er gebraucht ihn sogar, aber er tritt nicht von seinem eigenen Königtum zurück. Wenn wir die in 1. und 2. Samuel aufgezeichnete Geschichte lesen, müssen wir uns vor Augen halten, dass, ganz gleich, was geschah, Gott im Hintergrund stand und alles lenkte. Das wird in besonderer Weise in der Geschichte von Saul deutlich. In Gottes Augen war Saul zu einem bestimmten Zeitpunkt nützlich, um Gottes vorübergehenden Vorsatz auszuführen. Gott bediente sich seiner, um Israel zu züchtigen und zu erziehen. So zeichnet sich eine stille, aber entschiedene Spannung ab. Gott nimmt die Entscheidung seines Volkes ernst. Er zwingt es nicht zurück, er lässt es die Konsequenzen seines Wunsches nach einem menschlichen König durchleben. Zugleich bleibt er der eigentliche Lenker der Geschichte. Hinter der Bühne der Ereignisse steht er als der, der Rat vereitelt der Heiden und doch den Ratschluss seines Herzens ewig bleiben lässt. Sauls Erfolg ist darum kein Siegel der Zustimmung Gottes, sondern Werkzeug einer erziehenden Vorsehung. Dass der Geist Gottes über Saul kommt, bedeutet nicht, dass seine Wege unangefochten gut wären. Es bedeutet, dass Gott so souverän ist, dass er sogar einen König nach menschlichem Geschmack in seinen Plan einspannt. Darin liegt eine leise, aber starke Ermutigung für unser eigenes Leben. Fehlentscheidungen, Umwege, unvollkommene Strukturen, sie sind real, sie haben Folgen, sie sind nicht zu romantisieren. Gott nennt das Verlangen Israels nach einem König sehr klar eine Verwerfung seines Königtums. Und doch gerät seine Geschichte mit seinem Volk dadurch nicht aus der Spur. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, nicht, weil alle Dinge gut wären, sondern weil Gott größer ist als das, was wir verfehlen. Seine Vorsehung ist kein Freibrief zur Nachlässigkeit, sondern eine leise, tragende Zusage, selbst wenn Wege sich als Umwege entpuppen, bleibt er der, der durchträgt, korrigiert, erzieht und an sein Ziel kommt. Wer so auf Gott schaut, beginnt die eigene Geschichte anders zu lesen. Nicht jeder Sieg ist Bestätigung, nicht jede Niederlage ist Verlassenheit. Manches, was glänzt, trägt in sich schon den Keim der Züchtigung, manches, was schmerzt, ist bereits ein Schritt der Heilung. Zwischen Sauls beeindruckendem Auftreten und Gottes verborgener Führung öffnet sich der Raum des Vertrauens, der Raum, in dem ein Mensch lernt, weniger auf die sichtbare Stärke von Menschen zu bauen und mehr auf den stillen, treuen König, der seine Hand auch dort nicht zurückzieht, wo wir ihn an den Rand gedrängt haben. Aus dieser Einsicht wächst eine Hoffnung, die nicht in uns selbst gründet, sondern in dem Gott, der die Geschichte lenkt, auch dann, wenn sie aus unserer Sicht zerklüftet und widersprüchlich wirkt. Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Der Herr macht zunichte den Rat der Nationen, er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Wer Gottes Handeln an Saul und Israel betrachtet, wird nüchterner im Blick auf menschliche Größe und zugleich getröstet im Blick auf die eigene Vergänglichkeit und Fehlbarkeit. Gott benutzt auch das, was nicht seinem besten Weg entspricht, um Herzen zu sich zurückzurufen. Das entlastet von der Illusion, alles im Leben müsse ideal verlaufen, und bewahrt davor, menschliche Erfolge vorschnell für göttliche Bestätigung zu halten. Innerlich öffnet sich ein Weg zu mehr Vertrauen, zu der stillen Gewissheit, dass Gottes Königtum auch dann trägt, wenn unsere Entscheidungen brüchig sind und dass seine Führung nicht daran scheitert, dass wir nicht immer den geraden Weg finden. Sauls äußere Stärke und Samuels innere Lauterkeit. Nach dem Sieg über die Ammoniter trägt Saul die Zeichen eines idealen Herrschers. Das Volk ist begeistert, die Stimmung schlägt zugunsten des neuen Königs um. Als einige vorschlagen, diejenigen zu töten, die Saul zuvor verachtet hatten, weist er sie großmütig zurück: An diesem Tag soll niemand sterben, denn heute hat der Herr Rettung gegeben in Israel. Alles wirkt souverän, edel, großzügig. Doch unmittelbar im Anschluss tritt Samuel vor Israel hin und hält eine Rede, die in ihrer Schlichtheit eine andere Art von Größe zeigt. Er stellt nicht seine Erfolge aus, sondern sein Gewissen: Wen habe ich übervorteilt oder bedrückt? Von wem habe ich etwas angenommen? Das Volk bestätigt, dass es nichts gegen ihn vorzubringen hat. Zuerst erinnerte Samuel Israel an seine Lauterkeit, daran, dass er im Umgang mit dem Volk rein und gerecht gewesen war. Er führte ihnen vor Augen, dass er nichts von ihnen genommen, sie weder betrogen noch unterdrückt und kein Bestechungsgeschenk von ihnen angenommen hatte. Hier prallen zwei Formen von Autorität aufeinander. Saul beeindruckt durch Tatkraft und Charisma, Samuel durch Lauterkeit und Transparenz. Gott selbst nimmt dazu Stellung, indem er Samuels Charakter vor dem ganzen Volk bestätigen lässt: Du hast uns weder bedrückt noch übervorteilt noch jemandem etwas abgenommen, heißt es. Für Gott ist nicht zuerst das sichtbare Ergebnis entscheidend, sondern der innere Weg dorthin. Gerade in der Gegenüberstellung mit Sauls späterem Verhalten wird das deutlich. Von dem König, den Israel gewählt hat, hatte Gott zuvor gesagt: Er wird eure Söhne nehmen, er wird eure Töchter nehmen, er wird den besten Teil eurer Felder und Weinberge nehmen. Samuel nimmt nicht, er gibt, Saul wird nehmen. Diese Spannung berührt eine empfindliche Stelle unserer Zeit. Erfolg, Sichtbarkeit, Durchsetzungsfähigkeit werden leicht zum Maßstab für geistliche Bedeutung. Doch vor Gott zählt etwas anderes. In den Sprüchen heißt es: Mehr wert ist ein guter Name als großer Reichtum, besser als Silber und Gold ist Gunst. Samuel steht für einen Dienst, der seine Legitimation nicht aus beeindruckenden Zahlen, sondern aus einem reinen Herzen empfängt. Seine Lauterkeit ist kein Beiwerk, sondern der Ort, an dem Gottes Herrschaft im Stillen Gestalt gewinnt. In seinem Leben wird anschaulich, was später über David gesagt wird: Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht auf das Herz. Wer diese Gegenüberstellung betrachtet, wird nicht in Resignation geführt, sondern in eine stille Neuorientierung. Es muss nicht alles glänzen, damit Gott gegenwärtig ist. Treue im Verborgenen, gerechte Wege im Kleinen, das Vermeiden von Unrecht, auch wenn es nützlich wäre, all das erscheint unscheinbar, ist aber vor Gott von großem Gewicht. In der Gestalt Samuels leuchtet eine Hoffnung auf, dass ein Leben in Lauterkeit, auch wenn es von manchen übersehen oder unterschätzt wird, ein Raum werden kann, in dem Gottes Königtum für andere spürbar wird. So wächst ein leiser Mut, nicht der Logik des Erfolgs zu folgen, sondern der Logik der Treue, im Wissen darum, dass Gott die verborgenen Wege des Herzens kennt und ehrt. Saul aber sprach: Niemand soll an diesem Tag sterben. Denn heute hat der Herr Rettung gegeben in Israel. Hier bin ich, zeugt gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Gesalbten: Wem habe ich sein Rind genommen, wem seinen Esel genommen, wen habe ich bedrückt, wen habe ich übervorteilt, und aus wessen Hand habe ich Bestechungsgeld angenommen, um meine Augen damit zu blenden? Und sie sprachen: Du hast uns nicht bedrückt noch uns übervorteilt und aus niemandes Hand etwas genommen. Die Spannung zwischen Sauls äußerer Stärke und Samuels innerer Lauterkeit schärft den Blick für das, was Gott an seinen Dienern sucht. Es geht weniger um spektakuläre Ergebnisse als um ein Herz, das sich nicht bereichert, nicht übervorteilt und nicht mit verdeckten Motiven handelt. Wer sich innerlich auf diesen Maßstab einlässt, entdeckt, wie entlastend es ist, nicht dauernd etwas vorweisen zu müssen, sondern vor Gott durchsichtig zu werden. Daraus erwächst eine leise Freiheit, im Umgang mit Verantwortung, Macht und Ressourcen so zu handeln, dass nichts verborgen bleiben muss, und darin zu ruhen, dass Gott gerade diese unscheinbare Treue wertschätzt. Gottes Königtum, wahre Umkehr und ein betendes Herz. Nachdem Samuel seine eigene Lauterkeit vor das Volk gestellt hat, weitet er den Blick auf Gottes Geschichte mit Israel. Er erinnert daran, wie der Herr sie aus Ägypten geführt, sie durch Mose und Aaron geleitet und in das verheißene Land gebracht hat. Er ruft ihnen die Richterzeit ins Gedächtnis, in der Gott immer wieder Retter erweckte, wenn Israel unterdrückt wurde. In dieser Rückschau wird sichtbar, über allem menschlichen Versagen steht eine ungebrochene Treue Gottes. Gerade vor diesem Hintergrund wirkt der Wunsch nach einem menschlichen König besonders scharf. Samuel scheut sich nicht, es so zu benennen, der Wunsch nach einem König anstelle Gottes war Sünde. Um die Schwere dessen zu unterstreichen, bittet er Gott um ein Zeichen, Donner und Regen mitten in der Erntezeit. Da rief Samuel zum Herrn, und der Herr gab Donner und Regen an jenem Tag, und das ganze Volk fürchtete den Herrn sehr und Samuel. Samuel ermahnte das Volk Israel, nicht davon abzulassen, Jehova nachzufolgen, sondern ihm mit ganzem Herzen zu dienen. Er warnte sie, sich nicht nichtigen Götzen zuzuwenden, die, weil sie Nichtigkeit sind, ihnen weder Nutzen bringen noch sie erretten konnten. Diese Furcht ist kein leerer Schreck. Sie schlägt um in ein Schuldbekenntnis, das Volk bittet Samuel, für sie zu beten, damit sie nicht sterben, denn sie erkennen, zu allen unseren Sünden haben wir hinzugefügt, dass wir uns einen König erbeten haben. In diese aufgebrochene Situation hinein spricht Samuel Worte, die beides tragen, Ernst und Trost. He spricht, fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse getan, doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn ab, sondern dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Und weicht nicht ab, denn ihr würdet den nichtigen Götzen nachgehen, die nichts nützen und nicht retten können, denn sie sind nichtig. Umkehr bedeutet hier nicht, die Geschichte ungeschehen zu machen. Sie bedeutet, sich unter Gottes Königtum neu auszurichten, die falschen Sicherheiten zu durchschauen und sich wieder mit ganzem Herzen an den lebendigen Gott zu hängen. In der Mitte dieses Geschehens steht Samuels eigenes Herz. Er sagt einen Satz, der tief in den Dienst der Fürbitte hineinsehen lässt, es sei auch ferne von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich aufhörte, für euch zu bitten, und ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Für Samuel bestünde die Sünde nicht darin, ein Volk zurechtzuweisen, das sich verirrt hat, sondern darin, es im Gebet sich selbst zu überlassen. Ein echter geistlicher Leiter stellt sich nicht an den Rand und kommentiert, sondern stellt sich mit dem Volk vor Gott hin. Die Fürbitte wird zum Ort, an dem Gottes Königtum inmitten eines widersprüchlichen Volkes Raum gewinnt. Dabei steht alles auf einem Grund, den Samuel ausdrücklich nennt, denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen um seines großen Namens willen. Nicht die Stabilität der Menschen, sondern die Ehre seines Namens trägt. Von hier aus führt eine Linie bis in das Neue Testament. Dort wird Christus als der gekrönte König und zugleich als der Hohepriester beschrieben, der immer da lebt, um für sie einzutreten. Was Samuel in begrenzter, vorläufiger Weise verkörpert, erfüllt sich in ihm vollkommen, ein Herrscher, der nicht auf Distanz geht, wenn sein Volk schuldig wird, sondern es im Gebet trägt und ihm den Weg weist. Wer sich dieser Fürbitte anvertraut, findet einen neuen Ausgangspunkt für Umkehr. Früher oder später kommt jeder an Punkte, an denen deutlich wird, dass man sich auf falsche Sicherheiten gestützt hat, auf Menschen, Systeme, eigene Stärke. Samuels Ruf, dem Herrn mit ganzem Herzen zu dienen und sich nicht den Nichtigkeiten zuzuwenden, bleibt darum aktuell. Da rief Samuel zum Herrn, und der Herr gab Donner und Regen an jenem Tag, und das ganze Volk fürchtete den Herrn sehr und Samuel. Und das ganze Volk sprach zu Samuel, bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, damit wir nicht sterben, denn zu allen unseren Sünden haben wir hinzugefügt, dass wir uns einen König erbeten haben. Samuel aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all dieses Böse getan, doch weicht nicht von der Nachfolge des Herrn ab, sondern dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Und weicht nicht ab, denn ihr würdet den nichtigen Götzen nachgehen, die nichts nützen und nicht retten können, denn sie sind nichtig. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen um seines großen Namens willen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch sich zum Volk zu machen. Es sei auch ferne von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich aufhörte, für euch zu bitten, und ich will euch den guten und richtigen Weg lehren. Die Szene von Donner und Regen in der Erntezeit, von Angst, Schuldbekenntnis und Samuels Fürbitte öffnet ein tiefes Verständnis für Umkehr. Sie ist mehr als der Rückzug aus einem Fehlweg, sie ist die Rückkehr unter Gottes Königtum und in den Raum des Gebets. Wer spürt, wie trügerisch menschliche Sicherheiten sein können, findet in dieser Geschichte eine leise Hoffnung, Gottes Treue trägt weiter, als unsere Konsequenz reicht. Sein Name, nicht unsere Beständigkeit, ist der Grund, auf dem wir stehen. Aus dieser Gewissheit wächst ein Herz, das sich nicht an Nichtigkeiten bindet, sondern immer wieder neu den Weg sucht in die Nähe dessen, der als König regiert und als Fürsprecher eintritt. Herr Jesus Christus, du wahrer König, danke, dass du auch dann treu bleibst, wenn wir uns von äußeren Sicherheiten blenden lassen und deinen Platz in unserem Leben durch menschliche Stützen ersetzen. Du siehst unsere Geschichte bis in die Tiefe, kennst unsere Fehlwege und benutzt selbst das Zerbrechen unserer eigenen Konzepte, um uns zurück in deine väterliche Hand zu führen. Stärke in uns ein Herz wie das von Samuel, das sich nicht von äußeren Erfolgen bestimmen lässt, sondern dich fürchtet, gerecht handelt und im Verborgenen treu bleibt. Wo wir falsche Könige über uns gestellt und dein Königtum verdrängt haben, lass deine Güte uns zur Umkehr leiten und unsere Herzen neu daran Freude finden, dass du unser einziger Herr, unser Haupt und unser Schutz bist. Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir nicht müde werden, für andere einzustehen, und bewahre uns davor, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Lass über allem deine Gnade herrschen, dass dein Name an uns nicht beschämt, sondern verherrlicht wird und wir deine Treue auch in schwierigen Zeiten dankbar erkennen. Amen.